Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast des Premium Leaders Club, der PLC Podcast. Und heute geht es mal wieder um die Kategorie Leaders Learning. Und da habe ich heute einen, ja, ich sag's einfach, sensationellen Gast hier bei mir zugeschaltet. Und zwar ist das der Professor Dr. Stefan Gröner. Er ist Zukunftsforscher, Buchautor, Keynote Speaker und Führungskräftecoach. Lieber Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen.
Wir wollen heute ein bisschen über ein Thema sprechen, wo, das ist jetzt nur meine Meinung, wo ich glaube, dass viele Unternehmen Probleme haben, Fokus auf das Thema zu haben, Entscheidungen zu treffen, ehrliche Entwicklungen mit einzubeziehen und auch relevante Entscheidungen zu treffen. Es soll so ein bisschen um das Thema gehen, Chancen und Risiken der Bewältigung des digitalen Wandels. Also der digitale Wandel ist im vollen Gange und wie das in Zeiten von KI und Co. funktionieren kann, was der Faktor Mensch für eine Rolle spielt und vor allen Dingen, was glaube ich bei vielen die größten Fragezeichen ist, ja, wie macht man es überhaupt? Welche Strategie kann man überhaupt anwenden? Da hoffe ich heute, dass ich mit dem Stefan einen Schritt weiterkomme. Stefan, einen kleinen Moment noch. Ich möchte aus deinem Handout kurz etwas zitieren und dich danach dann mal fragen, warum du da ein ganz bestimmtes Wort unterstrichen hast. In dem Handout steht, um den Herausforderungen des digitalen Wandels Trends Rechnung zu tragen, ist es für alle Unternehmen unerlässlich, sich permanent mit den sich durch technische Innovation geänderten Zielgruppenbedürfnissen auseinanderzusetzen. Soweit, so gut. Und dabei genau und vor allem objektiv zu analysieren, was die, und jetzt kommt's unterstrichen, tatsächlichen Bedürfnisse der Zielgruppe ist. Ich glaube, ich weiß, warum du tatsächlich unterstrichen hast, aber kannst du es mal in deinen Worten sagen?
Ja, also erstmal schön, dass wir uns sprechen. Und das ist natürlich ein Thema, was mich selber jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, schon seit über 25 Jahren beschäftigt. Also die Bewältigung letztendlich eines Geschäftsmodells von einem Unternehmen, aber auch von der ganzen Branche, wenn sich eben neue Technologien dann am Markt etablieren. Wir haben das ja schon ganz oft gehabt. Also neue Technologien ist ja per se jetzt auch nichts Schlimmes. Also die sogenannte digitale Disruption, was du sicher schon gehört haben, ist ja eigentlich was per se für den Kunden und für die meisten Marktteilnehmer eigentlich eine bessere Bedürfnisbefriedigung gibt. Das Problem, das sich aber immer so ein bisschen stellt, ist, dass ganz viele Unternehmen und auch Branchen eigentlich immer auch gefühlt an ihrem eigenen Geschäftsmodell, an ihren eigenen Marktspielregeln festhalten. Und so ein bisschen aus unterschiedlichen Gründen, die wir vielleicht noch besprechen können, dann hoffen, dass die ganze neue Welt dann doch nicht für sie in der Branche so relevant ist, für andere Branchen vielleicht schon, aber für sie selber nicht. Und sich dann zu lange quasi dann nur mit der Weiterentwicklung ihres eigenen Produktes schon doch in unserem Fall ein bisschen digitaler werden, ein bisschen KI implementieren, auseinandersetzen, aber nicht den Markt komplett neu denken. Und das ist so ein bisschen das Problem, was sich ergibt. Und es ist, glaube ich, weniger aus meiner Erfahrung ein strategischer Aspekt, sondern wirklich einer, der eher so im Mensch selber begriffen ist. Man will halt nicht unbedingt das, was läuft, was jetzt ganz gut ist, wo man seine ganzen Erfahrungen hat, so schnell mehr aufgeben und neue Ufer hier erreichen. Das ist eine dieser Kernthemen. Können wir ja sicherlich noch ein bisschen drüber sprechen.
Jetzt weiß ich ja, wenn ich richtig informiert bin, kommst du ja aus der Medienlandschaft und gerade die Medienlandschaft ist ja eine Branche, die ja ganz, ganz große Probleme mit diesem disruptiven Ansatz hat, weil sie sehr, sehr lange auf sehr gutem Image fahren konnten, weil sie wenig Konkurrenz hatten und weil sie jetzt praktisch die Problematik haben, dass sie was ändern müssen, weil sie merken, es läuft nicht mehr so wie früher. Hat dich das ein bisschen beeinflusst, dass du dich so auf dieses Thema fokussiert hast oder würdest du sagen, nee, das war eine ganz andere Entscheidung?
Ja, absolut. Ja, also letztendlich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man sich dann irgendwie aufs hohe Ross setzt oder vom Elfenbeinturm aus predigt, was andere dann so besser machen können, wenn man nicht selber irgendwie dann die Erfahrungen am eigenen Leib gemacht haben. Und tatsächlich ist es so, also ich bin in den Medien groß geworden quasi, habe da unterschiedliche Stationen gehabt bei großen Medienunternehmen und habe eigentlich die gleichen Fehler gemacht, die ganz viele andere Branchen auch haben. Und im Kern waren da die Wahrheiten einfach. Wir haben halt auch tatsächlich, ich sage es mal, von der Zeitschrift hin zum Online-Produkt bis hin zur App und so weiter, immer unsere grundsätzlichen Geschäftsmodelle immer so ein bisschen digitaler gemacht. Wir haben sie immer auf die nächste Digitalisierungsstufe gehoben. Aber das grundsätzliche Spiel, also die Spielregeln, ja, dass es hier Menschen gibt, die Experten sind, Journalisten, die ein journalistisches Produkt machen, egal auf welchem Kanal, und das letztendlich abspielen, und dann gibt es eben Rezipienten, die hören sich das an und zahlen dann dafür, die wollten wir nicht angreifen. Und dann kamen halt unterschiedlichste Player, und meistens sind es eben dann eben auch Player aus anderen Branchen, die jetzt mit der eigenen Branche gar nichts zu tun haben, haben dann gesagt, wer sagt denn das alles? Wer sagt denn, dass jetzt irgendwie nur Journalisten Inhalte machen können? Das können ja auch andere, zum Beispiel die, die halt eine Expertise haben in irgendeinem Bereich, aber keine journalistische Ausbildung. Und dann kam eben dieses Thema Social Media auf, wo die Spielregeln komplett sich geändert haben. Da war quasi nicht mehr die Einbahnstraße da, sondern jeder konnte irgendwo kommunizieren, wo er jetzt gerade Lust hatte. Jeder hatte seine Abspielplattform, jeder konnte sein eigenes Medienformat machen. Und da haben wir viel, viel, viel zu lange gezögert und viel zu lange letztendlich auf dem eigenen Geschäftsmodell beharrt. Und das ist in ganz, ganz vielen Branchen letztendlich ähnlich. Es kommen Branchenfremde, die sagen, wer sagt denn das? Bilden eine Plattform, bauen die hin und lassen dann mit einem ganz ordentlichen Share dann irgendwie alle Marktteilnehmer dann hier miteinander Geschäfte machen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das kann man jetzt, auch wenn jetzt viele vom Premium Leaders Club oder die auch noch nicht im Premium Leaders Club sind, diesen Podcast jetzt hören, die in unterschiedlichsten Branchen unterwegs sind. Das kann man ja übertragen auf ganz, ganz viele Branchen. Ich glaube, der Satz zählt heute nicht mehr. Ach, die sind zu klein. Die können das gar nicht so schnell umsetzen. Die werden uns schon keine Marktanteile nehmen. Ich glaube, es ist so ähnlich, dass dieser Satz nicht mehr funktioniert.
Genau, das ist ja das Innovators-Dilemma, also was du gerade ansprichst. Also es ist ja tatsächlich ein Buch, was schon 1997 von Clayton Christensen hier der Harvard-Professor, deutlich schlauer als ich auch hier publiziert wurde. Der hat zum Beispiel Nokia, als das Smartphone daneben aufkam, irgendwie mal durchdekliniert. Aber das ist in ganz, ganz vielen Bereichen immer noch wahr. Man nimmt diese kleinen Angreifer, die von irgendwo anders kommen, eben mit Digitalkompetenzen jetzt oder heutzutage mit KI-Kompetenzen erstmal nicht wahr, weil die natürlich in der Nische anfangen, ja. Aber was die tun, die schauen sich einfach schon an, wo sind denn, ja, wenn man jetzt auf schlau auf Englisch spricht, die sogenannten Pain Points in der Marktbeziehung zwischen den etablierten Herstellern und den Kunden und versuchen diese Pain Points sukzessive dann meistens eben jetzt über Plattformen einfacher zu beheben. Und dann geht auch einiges schief, dann lacht man sich so ein bisschen tot, ja, und dann nimmt man es sowieso nicht ernst, ja. Und dann irgendwann, und das ist halt das Fiese jetzt an unserer Zeit, wo halt alles so schnell und dynamisch geht und wo wir Netzwerkeffekte haben, bauen diese kleinen Wettbewerber, die gar nicht ernst genommen werden, dann einfach so eine Fanbase auf, die sich sehr, sehr schnell weiterentwickeln kann, ja. Und dann irgendwann, bis man es dann versteht, ups, da scheint da doch irgendwas zu sein, dann ist es häufig auch schon zu spät, weil man dann halt irgendwie dann mit sehr vielen mit Bewahrungsthemen auch innerhalb des Unternehmens und der Branche zu tun hat. Und diese Faktoren, die wirklich dann in der Essenz, in dem Innovators Dilemma stehen, das sind tatsächlich rein menschliche Faktoren. Das ist natürlich gehen aus diesen menschlichen Themen wie Ängsten und wie so ein bisschen Scheu vor unbekannten Markt, kurzfristiges Profitdenken und so weiter. Da gibt es mehrere Faktoren, immer auch dann die Strategien hervor. Aber im Kern sind es wirklich urmenschliche Themen, die uns dann so ein bisschen blockieren, die richtige Strategie zu finden, aber im zweiten Fall dann auch die entsprechende Umsetzung.
Naja, und ich denke mal, du sprichst es ja gerade an. Menschlich ist auch, sich zu fragen, warum mache ich überhaupt was? Also den Sinn zu hinterfragen, welchen Sinn hat mein Unternehmen eigentlich?
Absolut, absolut. Und wie gesagt, also ich war auch damals, also bei den unterschiedlichen Stationen, wo wir auch einiges letztendlich dann falsch interpretiert haben und den Markt und die ganzen Spielregeln immer noch irgendwie alt gesehen, während andere irgendwie den Markt schon umgebaut haben, jetzt kein unbedingt schlechter Manager, ja, sondern es ist einfach so, dass man da wirklich sehr häufig innerhalb der eigenen Branche, innerhalb des Unternehmens, wie man so schön sagt, bei mir, wo ich herkomme, mit eigenen Suppen kocht, ja, und dann eben diesen Blick von außen, der fällt einem extrem schwer.
Und du sagst ja auch, wenn man das strategisch bewältigen will, muss man sich explizit mit dem Unternehmenssinn, muss man sich darauf fokussieren, genau zu schauen, ehrlich zu sich selber zu sein, um es überhaupt anstreben zu können.
Genau, ich meine, Unternehmenssinn ist häufig tatsächlich, und auch das kann ich natürlich verstehen, in quantitativen Dimensionen definiert. Also man sagt dann, man möchte jetzt irgendwie den gewissen Umsatz haben, man möchte einen gewissen Marktanteil haben, man möchte irgendwie das und das Produkt oder hier etablieren oder in neue Märkte reingehen. Das ist aber letztendlich ein Unternehmenssinn, der per se jetzt irgendwie A, die Kunden, B, aber auch die Partner und vor allem auch die Mitarbeiter jetzt nicht Hurra schreien lässt, sondern da muss man schon irgendwas finden, ja, was wirklich eine nachhaltige und langfristige Nutzenstiftung dann bringt. Und das ist tatsächlich immer ein Thema, das gar nicht so einfach ist. Und wenn es jetzt Unternehmen gibt, ja, die zum Beispiel, das wird ja häufig in dem Claim, also Unternehmen, die ein gutes Marketing haben und wirklich eine gute Markenstrategie und eine gute Markenvision, haben immer so einen Markenclaim. Da weiß man halt dann irgendwie, um was es geht. Also zum Beispiel Freude am Fahren oder Vorsprung durch Technik. Also ich bin jetzt hier in München, kann jetzt dann beinahe hier zu den zu den Türmen eines Automobilherstellers rüberschauen. Das sind natürlich tolle nutzenstiftende Versprechungen. Also wenn ich sage, ich kriege halt Freude am Fahren, ja, das ist wunderbar, ja, und das funktioniert auch ganz gut. Aber wenn sich halt die Technologie ein Stück weit ändert, dann kann es auch schon auch sein, dass neue Zielgruppen dieses Freude am Fahren vielleicht auch als Freude am Gefahren werden interpretieren. Ja, also dass man gar nicht mehr, dass man das in den alten Spielregeln dann irgendwie selber am Steuer sitzen muss und so weiter. Und da muss man halt sehr, sehr frühzeitig, ja, immer rangehen, wie ist jetzt das Nutzenversprechen allein langfristig dann durch neue Technik adaptierbar? Und wenn man da eben zu lange im alten Geschäftsmodell bleibt, neue Technologien vielleicht dann auch, die man nicht so drauf hat, und das ist ja auch völlig normal, der ein bisschen zur Seite schiebt, dann wird es schwierig.
Wir sprechen natürlich bei dem Zusammenhang auch sehr schnell darum, wenn es darum geht, die Überprüfung der eigenen Dienstleistungs-, also Übersicht und Produkte voranzutreiben, sprechen wir auch ganz schnell über KI. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz was zu dem Buch Kollege KI sagen und vielleicht auch, warum du, jetzt kann man im Detail da nochmal nachlesen, welche unterschiedlichen Formen von KI es gibt. Du sagst ja auch in deinem Buch, man muss KI auch verstehen, die unterschiedlichen Bereiche. Das kann man im Buch nachlesen. Ich glaube, es wäre jetzt für den Podcast zu viel. Aber vielleicht einmal mal kurz zu dem Buch selber und warum du glaubst, dass es so wichtig ist, das zu verstehen.
Ja, also im Kern, warum es jetzt so wichtig ist, sich wirklich mit dieser Thematik intensiv auseinanderzusetzen. Und ich sage jetzt hier nochmal gleich mal so ein Disclaimer. Wir haben ja jetzt seit ungefähr über einem Jahr, als jetzt ChatGPT zum ersten Mal auf den Markt kommt, beinahe mehr KI-Experten als Bundestrainer oder Virologen vor ein paar Jahren. KI ist aber natürlich nicht nur das, was sich jetzt in erster Linie für viele wirklich in den Vorzügen sichtbar macht, diese generative KI. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zurück, sondern KI gibt es jetzt ja schon sehr, sehr lange. Also das ist ja auch schon in den 50er Jahren, sind auch schon Algorithmen entsprechend entwickelt worden, natürlich einfache Algorithmen, die letztendlich Maschinen in die Lage versetzt haben, und darum geht es ja, anhand von Daten gewisse Muster zu kennen und dann diese Eingabedaten hier über Mustererkennung zu einer entsprechend definierten Ausgabe zu bringen und dann eigenständig quasi hier zum Beispiel Prognosen oder Klassifikationen entsprechend zu bewältigen. Und das ist eben einer der Teile, das ist so die Uranwendung, das sogenannte überwachte Lernen, wo es dann immer darum geht, und das ist eben auch die ganz entscheidende Thematik, dass man viele Daten haben muss und aus diesen Daten, zum Beispiel, ich habe jetzt Kundendaten, ganz viele, und das sind ganz, ganz viele Kriterien, was ein Kunde alles macht und wie der so drauf ist, wie der tickt, ja, gibt es dann, das sind die sogenannten Feature, eben ein Target, das interessiert einen, das ist der Ausgabewert, wird der Kunde kaufen oder nicht? Oder für wie viel braucht er denn, ja? Und dann können eben unterschiedliche Algorithmen da entsprechende Ergebnisse machen und das prognostizieren. Muss immer ein bisschen trainiert werden. Also ich brauche viele Daten. Je mehr Daten ich habe, desto genauer ist der Algorithmus. Und dann geht es dann in den Test, ob das Modell, das entwickelt wurde, dann auch gut ist. Aber im Kern ist das jetzt eben so die Uranwendung, und das ist schon eigentlich das, was am meisten genutzt wird. Und dann gibt es jetzt eben dann auch hier andere Formen, zum Beispiel unüberwachtes Lernen. Da ist es dann zum Beispiel so, wenn man es bei einfachen Themen Sachen will, Klassifikation von Tierbildern. Also Google hat dann, als sie die Algorithmen gemacht haben, der Tausende und Abertausende von Stunden Tiervideos den Algorithmus schauen lassen, und dann hat der Algorithmus irgendwann verstanden, okay, da mache ich so ein Töpfchen auf, geclustert wird es dann, da kommen Hunde, da ist ein Hund oder ganz viele Hunde, schauen halt ähnlich aus, Katzen, ne, und so weiter. Und dann konnten diese Cluster gebildet werden. Der Algorithmus hatte aber keine Ahnung, ob das jetzt ein Hund oder eine Katze oder sonst irgendwas ist. Was dann gemacht werden musste, der Mensch musste sich das anschauen und dem Cluster quasi einen Namen geben. Das Spannende an der Sache ist, man kann jetzt darüber Zusammenhänge erkennen, ja, weil eben dieser in Anführungszeichen menschliche Bias dieses erstmaligen Benennens von Kriterien nicht mehr da ist, und es kommen dann Zusammenhänge zutage, die wirklich zum Beispiel für Kunden, aber auch in der Medizin, was Krankheitsentwicklungen und Krankheitsursachen gibt, extrem spannend ist. Und dann haben wir eben auch noch ein paar Sonderformen, und eben generative KI ist jetzt einer dieser Themen, so eine Mischung aus unterschiedlichen Sachen, aber halt natürlich mit wahnsinnig vielen Trainingsdaten, auch Billionen von Trainingsdaten, wo quasi diese Transformer, das ist das Modell, was dahinter geht, wie in so einem riesengroßen Puzzlestück eine wahnsinnig große Übersicht hat über alle Themen und dann Wahrscheinlichkeiten berechnet, was der beste Ausgabewert ist. Es ist so im ganz Schnellen. Vielleicht nur ein letzter Satz, warum es jetzt so wichtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil wenn ich früher und da gab es ja einige Unternehmen, zum Beispiel Microsoft, jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt aktuell, die haben ja diese Phase Mobile, also eben die Smartphones kamen, relativ, also immer noch ein wahnsinnig gut geführtes Unternehmen, relativ schlecht bewältigt, um es mal vorsichtig zu sagen. Liegt auch so ein bisschen an dem Innovators Dilemma, was wir vorher besprochen haben. Dann haben sie aber auch mit dem neuen CEO sehr, sehr konsequent eben auf eine Cloud- und KI-Strategie gesetzt und konnten damit erfolgreich sein. Im Zeitalter von KI, weil eben diese Daten, die permanent diese Algorithmen besser machen, ja, so entscheidend sind, ist es halt wahnsinnig schwer, Rückstände, die ich erstmal hier fabriziert habe, wieder aufzuholen. Weil wenn jetzt ein Wettbewerber mit ganz vielen Daten schon lange angefangen hat, sind die Algorithmen deutlich besser, und diese Algorithmen werden mir ja nicht gegeben. Ich kann nicht sagen, so, jetzt habe ich es auch verstanden und bitteschön, gebt mir mal jetzt liebe Googles, liebe Amazon und so weiter, eure Algorithmen for free. Man kann das schon machen, aber da muss man dann halt sehr viel zahlen. Also, und die Wettbewerber von denen kriegen es schon gleich nicht. Also das ist so ein bisschen das Schwierige, dass diese Aufholjagd Stand jetzt, vielleicht kommt irgendwann eine neue Technologie, von der wir noch gar nicht wissen, aber Stand jetzt im Zeitalter von KI extrem viel schwerer fällt als in früheren Phasen der digitalen Disruption.
Und du hast es ja, oder beziehungsweise das Buch heißt ja Kollege KI, das ist ja auch so eine Einordnung, wie man damit umgeht. Das heißt, es macht Sinn, es eher als Kollege zu sehen. Und was ich jetzt auch mal gehört habe, ist, dass es natürlich viel, viel wichtiger ist, der Regisseur der KI zu sein und mit welcher Anmutung man auch an dieses Thema rangeht, mit welcher Philosophie. Das sagt ja dann auch vieles aus, wenn man es als Kollege betrachtet.
Absolut, es gibt ja den schönen Spruch, ich weiß gar nicht, wer ihm den zuordnen kann, dass jetzt nicht die KI einen ersetzt, ja, sondern man wird ersetzt von eben Menschen, die die KI gut anwenden können. Ja. Und das ist ja genau das Zusammenspiel. Wir waren vorher bei dem Faktor Mensch. Es ist aus meiner Sicht jetzt zumindest, solange ich jetzt lebe, du bist jetzt ein bisschen jünger, aber wahrscheinlich nicht so, dass diese generalisierte KI, dass dann irgendeine KI gibt, die irgendwie alles kann und deutlich besser kann als ein Mensch kann, irgendwie uns komplett ersetzen wird, sondern es geht eben wirklich darum, und das ist eigentlich das Schöne, ja, lästige Routinearbeiten, ja, durch die KI ersetzen zu lassen. Ja, und also wer jetzt ChatGPT von den Zuhörerinnen und Zuhörern nutzt, weiß ja, dass es jetzt irgendwie so eine normale Zusammenfassung von irgendwas, die man selber runtertippen müsste, wo man aber die Inhalte eigentlich weiß, ja, die kann man halt schnell da machen lassen, und dann hat man eigentlich Zeit, sich, und das ist eben das Schöne, dann eben für den Mehrwert, also für zum Beispiel eine kreative Lösung nochmal für den Kunden zu interessieren, statt einfach nur die Zeit, die man jetzt da zur Verfügung hat, einfach nur zum Zusammensuchen von irgendwelchen Standardsachen zu verwenden, die aber sowieso der Kunde im Kern weiß, die aber zum Beispiel so ein Angebot und so ein Konzept dann verein müssen. Also es geht wirklich darum, KI zu nutzen, um sich den Platz frei zu schaufeln. Der Tag hat ja leider auch in der Digitalisierung nur 24 Stunden, ein bisschen schlafen muss man auch, ja, frei zu schaufeln, um eben mit menschlichen Fähigkeiten dann den Mehrwert hinzukommen. Und da sind halt so Sachen wie Kreativität, wie ein Stück weit auch Empathie, wofür man ja auch Zeit braucht und so weiter, dann entscheidend. Und ich glaube, das wird der Gradmesser sein, ob ich erfolgreich bin, im Geschäfts-, aber auch im Privatleben. Also das wird ja auch nicht voneinander komplett zu trennen sein.
Wir können ja in dieser Podcast-Folge natürlich nur so ein bisschen andeuten. Und wenn man das jetzt richtig im Detail haben möchte, dann müsste man natürlich jetzt sagen, komm, wir holen den Stefan mal zu uns als Speaker, der soll uns das mal im Detail besprechen. Ich würde, wenn du einverstanden bist, aber trotzdem noch, weil ich es so toll finde, weil du ja verschiedene Kompetenzen aufgestellt hast zur Umsetzung, würde ich die gerne mal eben einmal ansprechen und dass du nochmal, auch wenn es sich ein kleines bisschen wiederholt mit dem Anfang, nochmal so ein kleines Statement dazu abgibst, wie du das meinst, so in, weiß ich nicht, 5, 6 Sätzen in Kürze, dass wir es nochmal durchgehen. Das fände ich ganz schön, weil es so, so toll orientiert. Punkt 1 wäre bei dir bei den Kompetenzen ja permanentes Überdenken der Märkte und Geschäftsmodelle aus Zielgruppensicht. Haben wir eben schon mal kurz sind wir eben schon mal kurz darauf eingegangen, aber vielleicht nochmal so ein kleines Statement zu diesem Punkt 1.
Das Wichtige bei dem Thema ist, sich wirklich schonungslos permanent zu fragen, was will denn meine Zielgruppe, also die Kunden, denen ich irgendwie was verkaufen möchte, denn wirklich am Ende des Tages. Also wollen die jetzt selber mit ihrem Auto fahren, ja, oder wollen sie einfach situativ individuelle Mobilität in der Art und Weise, wo es jetzt in ihre Lebenssituation gerade passt? Oder wollen sie jetzt eine Zeitschrift kaufen oder wollen sie jetzt einfach hier eine entsprechende der Unterhaltung und Information haben? Oder wollen Sie, wenn man jetzt ein völlig anderes Beispiel nimmt, aus einer Branche vielleicht, die es jetzt teilweise auch schon geschafft hat, will jetzt der Landwirt, will er jetzt Traktor fahren oder will er eine gute Ernte einführen? Also letztendlich immer von der Problemlösung, die möglichst weit weg ist, umfassend denken und dann schauen, okay, gibt es neue Technologien, die mein Geschäftsfeld jetzt zwingend erweitern lassen müssen, weil es jetzt eben noch mal mehr gibt, ja, was jetzt möglich ist. Und dann eben sagen, okay, ich habe jetzt mein Produkt, das kann ja auch gern bestehen bleiben, ja, aber ich muss das jetzt eben erweitern, um eben dieses Zielgruppenbedürfnis, was eben deutlich breiter gefasst ist, dann eben auch abzudecken, bevor es jemand anders macht. Also das ist so der erste aus meiner Sicht extrem zentrale Punkt, weil da scheitern schon ganz viele aus unterschiedlichen Gründen und die meisten sind davon menschlich. Ja.
Und da hast du gleich Punkt 2 mitgemacht, der hier aufsteht, nämlich Kundennutzen über alles, Customer Experience. Hast du ja gerade schon mitbeschrieben. Ich würde zu Punkt 3 kurz springen. Auflösung des Online- und Offline-Denkens mit Fokus auf die Schnittstelle Mobile.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt sogar ja so ein bisschen outdated. Also es hat, glaube ich, jetzt schon jeder verstanden, dass wir jetzt nicht mehr irgendwo dann sagen, okay, hier sind die Menschen, die jetzt irgendwie nichts mit Handys zu tun haben wollen, ja, und die jetzt wirklich hier zum Autohändler gehen und da irgendwo dann hier das Gespräch machen müssen und dann noch eine Fußmatte bekommen und so weiter. Und hier sind dann die Wilden, die dann online irgendwas kaufen und so weiter. Ich glaube, das hat sich jetzt schon meistens hier gesetzt. Auch in den Medien war es ja lange so, dass Online- und Offline-Redaktionen komplett voneinander unabhängig gearbeitet haben, was natürlich im Sinne der Nutzers natürlich völlig absurd ist. Aber gut, das hat sich jetzt aufgelöst. Was wichtig ist, dass einfach dieses Thema Smartphone First extrem in den Fokus stehen muss, weil das Smartphone ist ja in der Plattformökonomie quasi das Verbindungsglied zwischen allen Bereichen, ja, und da geht alles zusammen. Nebenbei kann ich, wenn ein Mensch auf dem Smartphone ist und sich mobil unterwegs, unfassbar viele Daten permanent generieren, ja, über das, was mein Kunde so treibt, ja, und das sollte dann zwingend im Fokus stehen. Also ich glaube, wir werden das Smartphone auch nicht mehr wegbekommen, und wenn ich selber auf meine hier Nutzungszeit gehe und versuche mich in Social Media, zumindest privat, ziemlich wenig zu orientieren, bin ich immer noch bei ein paar Stunden. Und wenn ich mal bei meinen Studenten schaue, außerhalb der Vorlesung ist das, glaube ich, dann permanent in der Hand. Also da müssen sich Unternehmen auf jeden Fall hier ganz klar auf dieses Thema committen. Und man kann ja auch inzwischen KI implementieren in Smartphones. Das ist aber, glaube ich, bei vielen schon angekommen.
Man merkt, dass du Profi bist. Du machst mir immer die Überleitung sehr einfach. Punkt 4, konsequente Datenerhebung, Analyse mit Hilfe von KI-gestützten Cloud-Lösungen.
Ja, also das ist, habe ich ja vorher gesagt, einfach absolut zwingend notwendig, dass ich so viele Daten als möglich, die ja in Unternehmen sind und in Branchen ja hier erhebe und permanent dann zumindest erstmal, das ist wichtig, allen zur Verfügung stelle und irgendwo speichern. Weil das Interessante ist ja tatsächlich, in ganz vielen Unternehmen sind ganz, ganz viele unterschiedliche hier Systeme, ganz unterschiedliche, häufig auch eine Data Warehouse in unterschiedlichen Bereichen und jeder sitzt da auf seinem Datentopf, ja, und der Austausch ist dann nicht mehr so hundertprozentig da. Das sind aber eigentlich Schätze, die ja geborgen werden müssen. Und der allererste Schritt ist, und da sind wir auch wieder beim menschlichen Faktor, einfach so eine Datenkultur mal zu implementieren, dass wir sagen, hey, das ist jetzt unser Unternehmen und eins ist klar, ja, jeder, ja, der irgendwie ein Unternehmen Daten generiert, sind dann natürlich unter hier entsprechender Berücksichtigung der Datenschutzthemen, tun wir es in Deutschland auch teilweise so ein bisschen keinen Gefallen, aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Und packen die Daten jetzt einfach mal in den zentralen, häufig spricht man sogar auch von Data Lakes, also die werden alles wird dann so reingeschüttet und dann kann man danach auch mal irgendwann schauen, kann man mit den Daten irgendwas anfangen. Es gibt ja häufig dann einfach auch so Auswertungsmodelle, darüber auch schon mal gesprochen, unüberwachtes Lernen, wo man einfach noch gar nicht weiß, was da rauskommt, aber vielleicht kriegt man dann Zusammenhänge raus, die da sind. Also das Erste, eine Kultur schaffen, dass alle Daten in diesem Unternehmen sind, gebündelt werden, allen zur Verfügung gestellt werden, das ist ganz, ganz zwingend notwendig. Und sich dann im zweiten Step natürlich überlegen bei Akquisen. Ja, früher ist er akquiriert worden, hat jetzt da irgendjemand ein Produkt, der das irgendwie zu meinem Produktportfolio passt. Jetzt werden häufig Akquisen, zumindest von denen, die es verstanden haben, so gemacht, ist da eigentlich ein Data Case dahinter. Haben da jetzt Unternehmen, die ich jetzt kaufen möchte, eigentlich einen Datenschatz, mit dem ich was anfangen kann, das häufig sogar heutzutage wertvoller ist als das eigentliche Produkt, was die produzieren.
Gespannt bin ich auch nochmal auf den Aspekt, dass man ja auch immer über den Tellerrand schauen soll, also was seine Branche angeht, wo es darum geht, Kooperation mit angrenzenden Bereichen auch genau zu schauen. Ich glaube, wir haben lange Zeit sehr, sehr in unserer Struktur drin gehangen und haben wenig nach außen geguckt und das hat sich jetzt auch gewandelt. Ist ja auch ein wichtiger Punkt bei dir, wenn man die Kompetenz aufbaut, wirklich sich die angrenzenden Bereiche in anderen Geschäftsfeldern anzuschauen und sie auch zu nutzen.
Ja, also es sind zwei Sachen. Also das eine ist, und das ist sicherlich jetzt, deswegen hat die Überleitung vielleicht zu Daten auch ganz gut gepasst oder so, ist, dass ich die angrenzenden Bereiche schon mal in der eigenen Branche finden kann. Also dieses klassische Wettbewerbsdenken in der Branche. Mein größter Feind ist irgendwie der Wettbewerber, der, keine Ahnung, in Ingolstadt sitzt, ja, und da habe ich mein ganzes Leben lang die ganze Zeit gekämpft, ja, dass ich 3 Marktanteilspunkte mehr habe und so weiter. Und mit denen würde auf gar keinen Fall gesprochen. Wird natürlich dann so ein bisschen außer Kraft gesetzt, wenn Wettbewerber von außerhalb kommen, die irgendwie halt völlig neue Spielregeln haben und völlig neue Kompetenzen, in dem Fall zum Beispiel Datenkompetenzen, was jetzt zum Beispiel autonomes Fahren betrifft oder auch Kompetenzen der Algorithmen in umzusetzen. Und dann ist es halt zwingend notwendig, dann zu sagen, okay, jetzt macht nicht jeder seine isolierte Nummer. Das ist zum Beispiel vielleicht so eine kleine Geschichte noch am Rande, können sich die einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer auch daran erinnern. Das war genau das Thema, was zum Beispiel die Musikindustrie gemacht hat, als diese ersten Wettbewerber kamen mit illegalen Downloadseiten. Jeder hat dann mit seinem eigenen Katalog seine eigene Downloadseite gemacht. Ja, alles hat nicht so richtig funktioniert. Es war immer nur so ein Teil drin. Und eigentlich wurde dann nur der ganze Markt gerettet, weil eben Steve Jobs dann mit dem iTunes Store gesagt hat, das machen wir überhaupt nicht. Es kommt alles zusammen rein. Und dann sind die Leute aber auch, das sind sie halt bei Apple dann auch bereit gewesen, dafür was zu zahlen, was nebendran vielleicht dann umsonst war. So, und hier ist es jetzt auch so, ich muss dann eben auch meine Daten zusammenpacken. Man muss zum Beispiel dann auch, was ja auch passiert ist, Kooperationen machen, um eben die Voraussetzungen hier für eine neue Technologie dann zu schaffen. Und da tun sich immer noch sehr, sehr viele wahnsinnig schwer, weil eben dieses alte Feinddenken immer noch da ist. So, das ist der erste Punkt, das ist innerhalb der Branche. Und dann natürlich, und da sind wir auch wieder beim Innovators Dilemma, wenn es halt neue Kompetenzen gibt, also wenn ich jetzt zum Beispiel Sensortechnik brauche hier, um mein Geschäftsmodell hier zu implementieren, habe aber mit den Themen gar nichts zu tun gehabt, dann muss ich da halt entweder mir die entsprechende Kompetenz aneignen, was schwierig genug ist, oder ich muss dann halt irgendwie versuchen, über Kooperationen hier in mein Geschäftsfeld zu erweitern, auch wenn ich da erstmal keine Ahnung habe davon. Und da kommen natürlich so Themen wie Vertrauen und so weiter mit rein. Aber dieses breite Geschäftsfelddenken, ja, und weg von alten Feindbildern ist, glaube ich, zwingend notwendig, damit eine Branche überleben kann. Weil die Angreifer kommen von woanders und denken häufig komplett nicht in diesen Dimensionen, wie wir jetzt in unserem heimischen Markt.
Vielleicht noch so zum Schluss dieser sehr, sehr spannenden Podcast-Episode, wie ich übrigens finde. Wir müssen natürlich raus aus der Komfortzone, ne? Das ist nun mal so. Also wir müssen, du hast gerade Vertrauen gesprochen, es geht darum, mutig zu sein und viele Attribute an den Tag zu legen, die auch, ich würde sogar sagen, riskant ein bisschen sind, ne?
Ja, natürlich. Also Mut ist eine der zentralen, auch wieder menschlichen Komponenten. Da sind wir wieder genau da, wie ich jetzt irgendwie ein Unternehmen und eine Branche ändern kann. Ich meine, es ist immer einfach dann zu sagen, ja, heißt ja Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich bleibe jetzt bei meinem bestehenden Geschäftsmodell. Da mache ich nichts verkehrt. Da mache ich mich nicht angreifbar. Und es wird dann auch schon die paar Jahre, wo ich jetzt noch Chef bin, ja, irgendwie dann auch noch alles gut gehen. Das ist ja natürlich, das funktioniert auch häufig und da gibt es noch ganz, ganz viele Beispiele, wo sich dann doch die technologische Entwicklung dann doch nicht so schnell darstellt, wie man es gedacht hat und dann komme ich dann gut irgendwie in die Rente. Aber dann wird halt die Implementierung der neuen Technologie ein paar Jahre später sein. Ich habe das Unternehmen trotzdem nicht in die richtige Weg gemacht. Und so eine Weichenstellung zu haben, in einen unbekannten Markt, in eine unbekannte Technologie reinzugehen, auch mit der Bewusstheit, dass ich ja erstmal Kosten produziere. Ja, was ja unten unterm Strich dann irgendwie dann auch meine Investoren erstmal, zumindest wenn sie nicht weitblickend sind, auch nicht glücklich mache und auch noch irgendwo so einen unbekannten Ausgang. Klappt das jetzt alles irgendwie? Das erfordert wahnsinnig viel Mut und ich kann es total nachvollziehen. Ja, wenn da Leute dann erstmal sagen, boah, nee, schau mal erstmal. Das ist aber halt, wie ich vorher schon gesagt habe, jetzt gerade in den Zeiten, wo es um KI geht, ein bisschen trickier. Und Mut ist tatsächlich dann überall, auch so in Deutschland, so ein bisschen das Thema, weil wir haben ja keine besonders tolle Fehlerkultur. Also Scheitern ist ja immer noch, wir sind eine Ingenieursnation, Scheitern ist ja immerhin immer noch so, hihi, der hat es jetzt nicht drauf, ja, und so weiter. Das ist wohl teilweise, und ich bin jetzt wirklich kein massiver Verfechter des US-Systems, aber also platt formuliert dieses Thema, ich habe es halt versucht, das ist halt nichts geworden, aber jetzt mache ich halt dann weiter, mache ich halt was anderes. Das ist in Deutschland immer so ein bisschen, ja, belächelt. Also viele verstehen das natürlich auch, aber so richtig implementiert ist es nicht. Und das sind dann auch Entscheidungen, die getroffen werden. Ja, zum Beispiel, wie viele Produktvarianten gibt es und sowas, wo dann irgendwie andere Unternehmen dann sagen, ja, es gibt halt drei oder vier, ich kenne mich so ein bisschen aus, kenne meine Kunden, habe da auch eines gemacht. Und wir machen halt immer noch nach dem alten Satz, Kunde ist König und er braucht so viel Auswahl wie möglich, dann irgendwie 1200 Modellvarianten. Auch das ist ein Stück weit fehlender Mut. Ja, aber wenn ich die Entscheidungen anderen überlasse, ja, dann kann es schon auch sein, dass die dann glücklich sind, kann aber schon auch sein, dass denen es zu kompliziert wird und die dann zu Wettbewerbern gehen, die es ihnen einfach machen.
Stefan, sehr spannend alles. Kannst du mal kurz beschreiben, du bist ja PLC-Mitglied und wie Mitglieder praktisch auf dich zukommen können, wie du denen zur Verfügung stehst und wenn sie vielleicht zum Beispiel auch, wir müssten eigentlich noch stundenlang weiterreden, du hast ja ein ganz, ganz tolles Cosima-Prinzip, wo es um die Überprüfung der eigenen Dienstleistung und Produktübersicht auch geht. Wenn die das live oder mit dir zusammen am Tisch besprechen wollen, wie können die auf dich zukommen?
Ja, also ganz, ganz einfach. Sie können mir eine E-Mail schreiben. Also ich bin da tatsächlich auch noch oldschool unterwegs, weil ich tatsächlich E-Mail jetzt auch im beruflichen, universitären Alltag immer noch so als mein Hauptkommunikationsmedium habe, weil es auch ein bisschen verbindlicher ist, muss ich ganz ehrlich sagen, als eine WhatsApp oder sonst irgendwas. Das geht aber natürlich auch. Und dann einfach hier mit mir sprechen, einen Termin vereinbaren, gerne auch über die Simone und den Alex Schugel oder die anderen Teammitglieder. Einfach mal sagen, Mensch, ich habe jetzt hier irgendwie ein kleines Problem, können wir da mal irgendwie unverbindlich drüber quatschen. Und dann hängt dann natürlich auch nicht immer gleich ein Preisschild dran. Also das ist einfach erstmal, und ich helfe da total gerne. Ich habe auch nicht zu allem Lösungen, um Gottes Willen, ja, aber ich habe halt auch schon ein paar Sachen gesehen. In ein paar Branchen und kann zumindest immer so ein bisschen sagen, wie es andere eben dann, inklusive mir dann, in einer ähnlichen Situation auch nicht immer hundertprozentig optimal gemacht haben und das hilft dann schon. Und dann kann sich aus dem Erstgespräch dann sicherlich dann, auch wenn es dann auch von der Chemie her passt und so weiter, was anders entwickeln. Aber erstmal einfach ganz unverbindlich irgendwie auf mich zukommen, hey, ich habe die und die Situation, hast du da eine Idee? Mache ich sehr gerne.
Ich glaube, man wird dich finden, weil ich habe auch ganz viele Informationen relativ schnell über dich gefunden, weil es ein bisschen was bei Google gibt. Professor Dr. Stefan Gröner war das, lieber Stefan. Das waren ganz, ganz spannende Infos. Ich danke dir dafür. War eine Einordnung zu dem Thema an sich, war aber auch vor allem, und ich glaube, das ist das größte Bedürfnis, was viele Unternehmen in Deutschland haben, einen Weg zu haben, orientiert zu werden, wie ich mit dem digitalen Wandel umgehe, wie ich den bewältige, welche Strategien ich habe, wie ich jemanden habe, der mich orientiert, das in Bezug auf KI und Co. zu bringen. Ich glaube, das ist eines der großen Bedürfnisse in Deutschland, damit wir auch in Zukunft eine starke Nation bleiben, eine starke Wirtschaftsnation. Deswegen hoffe ich, dass wir mit dieser Podcast-Episode einen kleinen Teil dazu beigetragen haben, aber wahrscheinlich auch in Zukunft dann mit dir noch einiges Tolles erleben werden. Ich danke dir.
Ja, vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.